Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Splitscreen Radio mit
Jonas
und Bene. Es ist unsere dritte Folge jetzt. Ich mache kurz einen Disclaimer am Anfang, bevor es um unsere Themen geht, nachdem wir ein bisschen Feedback zu unseren ersten beiden gekriegt haben, die natürlich ein bisschen viele Spiele beinhaltet haben, dass wir zukünftig versuchen, die Spiele, über die wir reden, so ein bisschen auch in der Folgenbeschreibung reinzunehmen, falls ihr euch für welche ein bisschen mehr interessiert, die auch nachschauen könnt im Nachhinein, ohne nochmal die Stelle im Podcast suchen zu müssen und den Namen. Genau, deswegen, da hoffen wir, dass das auch ein bisschen hilft euch, einfach um die Spiele zu finden, über die wir sprechen, aber in Zukunft wahrscheinlich eher so ein bisschen weniger. Genau, damit würde ich auch sagen, springen wir in die Themen. Wir würden so mit einem kleinen Newsblock starten, bevor wir an unsere richtigen Themen heute gehen. Heute wollen wir so ein bisschen sprechen darüber, zum einen das Thema so ein bisschen AAA, AA, Indie, was ist so ein bisschen die aktuelle Situation in der Spielebranche, wo ist da vielleicht auch ein bisschen die Zukunft und auch einfach schauen, was könnte so ein bisschen 2026 für die Spieleindustrie bringen. Genau, und die News würde ich damit starten, da haben wir ein bisschen wenig, relativ ruhiger Start ins Jahr. So ein bisschen das Einzige, wo wir aktuell 100% sagen können, das kommt, ist ein Xbox-Showcase. Das wurde jetzt diese Woche offiziell bestätigt für den Januar am 22. mit 3 Spielen bestätigt. Auch alle 3, die wir letzte Woche besprochen haben, kurz zumindest erwähnt, nämlich Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation, was mich ein bisschen überrascht hat. Genau, Fable, haben wir gesagt, ist genauso wie Forza Horizon von Playground Games. Lange gezeigt, lange irgendwelche Cinematics, angeblich alle Spiele mit Gameplay dieses Mal. Bin ich sehr gespannt, auch auf Forza, einfach zu sehen, wie sie Japan darstellen werden. Und natürlich vor allem ich auch noch ein bisschen auf Beast of Reincarnation, weil man da nur einen Trailer hat, neues Ding von Game Freak, die bisher nur Pokémon gemacht haben. Mal gucken, was es wird, wie es aussehen wird. Und scheinbar ist das irgendwie bei Xbox, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber wir wissen ja beide, Xbox ist ja mittlerweile Multi-Plattform-Publisher.
Alles ist eine Xbox,
alles
wenn es nach
Xbox.
Microsoft geht.
Dein Handy ist eine Xbox.
Genau.
Dein Taschenrechner irgendwann oder dein Smart-Fridge.
Es soll ja auch, ich gehe kurz rein, es soll ja auch Gerüchten zufolge noch ein viertes Spiel geben.
Ja.
Das ist unbestätigt, das haben irgendwelche Leute vielleicht auch einfach nur behauptet. Aber es gibt diese Gerüchte, dass es noch ein viertes Spiel geben soll, das aber eher so ein Indie-Ding sein könnte wohl.
Da hast du schon mehr Infos als ich.
Habe ich gelesen, das hat wohl irgendjemand rausgegraben. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie noch irgendwie sagen, hier, wir haben noch einen coolen Trailer. Oder sogar, was sich Xbox auch zutrauen würde, so einen kleinen Shadow-Drop zu machen, dass sie sagen, oh, das gibt's jetzt übrigens sofort im Game Pass, könnt ihr jetzt direkt nach der Show quasi spielen. Würde ich ihnen zutrauen, dass das kommt.
Genau, und da kommen wir auf ein bisschen vielleicht auch die Gerüchte, die jetzt zwar sich nicht mit dem decken, was du gehört hast, mit dem Indie-Ding. Es gibt Gerüchte schon länger zu einem Remaster, zum einen zu Fallout 3. Das sind, glaube ich, die relativ konkreten Gerüchte, dass sie das, boah, jetzt lass mich überlegen, was war es, 2007, 2008 erschienene Spiel, glaube ich, so in dem Rahmen, kann auch 2009, irgendwo den Zeitraum, remastern. Klingt jetzt für mich nicht unrealistisch. Sie haben Oblivion vor kurzem remastered. Angeblich geht es so ein bisschen in die Richtung. Also einfach neue Optik, aber eigentlich im Kern das Gameplay gleich. Was ein bisschen neu jetzt gerade im Raum rumschwirrt, ist, dass ein New Vegas Remaster auch kommt. Da ist, glaube ich, so ein bisschen einfach nur Spekulation, dass das jetzt auch vielleicht gleich Engine und gerade natürlich mit der Fallout-Serie Sinn macht, da jetzt auch noch ein Remaster zu bringen und angeblich auch so Shadow Drop-mäßig, das war bei Oblivion schon der Fall, könnte sein.
Würde das ist nur eine Option, ja, stimmt. Das wäre kein Indie-Titel auf jeden
kein
Fall. Das
wär, aber vielleicht Gegenteil. Kommt der Indie-Titel und der Shadow Drop. Man kann ja Hoffnungen haben. Passt gerade einfach zeitlich. Also, wenn sie sowas machen, gerade mit der zweiten Fallout-Staffel, wäre es ein perfekter Zeitpunkt. Wenn sie so ungefähr, hey, die Staffel endet jetzt ungefähr und jetzt könnt ihr aber auch die alten Fallout-Spiele nochmal spielen. Wird sich zeigen, ob es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie Oblivion Remaster für Microsoft lief von den Zahlen her. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Unrealistisches, einfach weil das nächste Fallout noch ein bisschen lang hin ist und das, glaube ich, perfekt wäre, um da nochmal die Leute reinzukriegen.
Wann ist denn der Showcase?
Am 22.01. Ich habe jetzt nicht die deutsche Uhrzeit.
Ich glaube 19 Uhr, aber vielleicht auch 19 Uhr Ortszeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube 19 Uhr deutsche Zeit. müsste hinkommen.
Okay. Ja, schauen wir mal, was es genau ist. Wenn, versuche ich es auch live zu gucken.
Wenn es um 19 Uhr ist, ja.
Wenn es um 19
Wenn
Uhr
es um
ist,
1 Uhr
dann
morgens ist, nein.
schwierig. Da bin ich dann auch eher raus, genau. Deswegen lange ist es auch nicht mehr hin. Sind jetzt noch genau 10 Tage mehr, wenn von dem, wenn wir es aufnehmen und wahrscheinlich irgendwie 11 oder 10 von dann, wenn wir es hochladen. Genau, deswegen da werden wir dann irgendwann noch genauer drüber sprechen, was da jetzt genau angekündigt wurde. Und die einzig andere größere News, die jetzt noch die Woche kam, die bestätigt sind, das geht so ein bisschen in die ganze beziehungsweise KI-Debatte gerade rein, die ein bisschen in der Industrie rumgeht. Nämlich kam im Dezember, ich weiß nicht, ob es auch schon November war, genau, im Dezember nach den Game Awards, die große Debatte mit Larian, die Baldur's Gate 3 gemacht haben. Kurz nochmal, das Spiel des Jahres 2023,
23.
genau. Basierend auf D&D, was einfach ein Riesenerfolg war, uns einfach Larian ein bisschen auch zum Darling der Spielindustrie gemacht haben, wie es jetzt zum Beispiel Sandfall Interactive mit Expedition 33. Auch eher, würde ich jetzt sagen, Double-A, wenn wir jetzt so ein bisschen schon mal vorgreifen, wohin es geht. Auch wenn es jetzt natürlich ein größeres Studio und mittlerweile, glaube ich, ziemlich groß ist, dass da einfach viele Leute dahinter sind, aber natürlich noch so kein richtig großer Name. Die haben nämlich gesagt, und das ist ein bisschen eine heiße Debatte ja gerade insgesamt, nicht nur in der Spieleindustrie, sie nutzen jetzt KI in der ganzen Konzeptart-Erstellung, hat Riesendebatte ausgelöst, weil Leute sagen, das geht nicht, KI, das klaut nur von Leuten. Und da wollen wir jetzt nicht zu sehr in der Folge drauf eingehen, über diese ganze Debatte. Aber sie haben sehr viel Gegenwind gekriegt dafür, dass sie gesagt haben, KI wird einfach in der, muss man ja sagen, sehr kreativen Phase einer Spieleentwicklung, also dieses Ganze, wie sieht das Spiel aus, was ist der Look, genutzt von einer Technologie. Ich glaube, da kann man sich zumindest einig sein, die eigentlich nur auf geklauten oder auf Daten von anderen basiert. Gegenwind gekriegt. Ich glaube auch nicht ganz die besten Aussagen von Larians Chef dann gekommen, um die Situation zu beruhigen. Aber das hat sich jetzt auch so zwar ein bisschen wie so einfach so, ja, okay, dann machen wir es so angehört. Kam jetzt von ihnen die Antwort, okay, wir werden zukünftig bei der Entwicklung unseres neuesten Spiels, Divinity, nicht auf KI setzen. Sie sagen jetzt, glaube ich, nicht, dass es verboten ist. Sie sagen aber, sie werden es nicht schauen, dass sie es nutzen in dieser Phase. Sie haben die Leute gehört. Sie wollen jetzt einfach klarstellen, damit da keine Debatten sind, dass in dieser kreativen Phase der Spielentwicklung keine KI genutzt wird. Erwähnt aber, dass sie sich trotzdem die Technologie anschauen, weil es hilft eben, um Prozesse zu optimieren. Und ich glaube, da sind auch immer die Leute ein bisschen weniger skeptisch, wenn es darum geht, im Testing, im irgendwelchen Iterationen von Codes, von irgendwelchen, ich sage mal, ein bisschen Testversionen, da das zu nutzen. Das sei gesagt, das schauen sie sich weiter an. Also ganz ist auch, glaube ich, das Richtige zu sagen, wir verzichten jetzt nicht auf das Prinzip drauf. Aber eben diese ein bisschen Niederlage in der kreativen Phase haben sie sich dann doch eingestanden, dass das
Ja,
einfach nicht gut ankommt.
das ist genau das Richtige. Ich glaube, sie müssen sich auch die Tür so ein bisschen aufhalten, weil halt nicht alles ja so offensichtlich KI ist. Du hast ja auch in Engines zum Beispiel viel, wo es darum geht, Sachen zu platzieren oder irgendwie Terraforming und solche Sachen. Da ist ja oft dann irgendwelche KI-Algorithmen im Hintergrund, die es auch schon gab, bevor KI so ein Hype war als Ding. Aber wie du sagst, so Konzeptzeichnungen, da haben sie eben gesagt, ja, natürlich ist es eine Möglichkeit zu sagen, oh, ich überlege mir irgendwie, wie könnte was aussehen, ein mittelalterlicher Marktplatz mit Fantasy-Figuren oder irgendwie so, um meine Idee und dann kommt KI und macht ein Bild raus und dann machst du daraus Konzeptzeichnungen. Aber das ist ja letzten Endes, wenn du dann daraus Konzeptzeichnungen machst, basieren die wiederum auf KI, wie du sagst, wo man immer nicht weiß, womit ist
Woher?
das trainiert worden, wo kommen die Daten her, letzten Endes ist das dann noch, ja, genau, aber da ist schon mal, da haben sie ganz klar gesagt, nee.
Naja, finde ich auch ganz gut, weil ich hatte tatsächlich ein Interview gehabt mit einem Concept Artist, das irgendwie das Week in Videogames gemacht hatte, die eben genau dies gefragt haben: Hey, die sagen ja, das ist nur die Concept Art Phase. Wie siehst du das als Concept Artist, dass das genutzt wird? Weil ihr nutzt vielleicht ja auch nur Google Search und was ist da der Unterschied? Und er schon gesagt hat, dass das ein bisschen kritisch ist, einfach aus dem Aspekt, nicht nur, dass man sich eben zwar Inspiration holt, das ist ganz normal, aber die Entdeckbarkeit von Künstlern dadurch einfach stark eingegrenzt wird, weil du natürlich sagst, hey, zum Beispiel Künstler XY bietet genau den Stil, den wir wollen. Vielleicht lohnt es sich, den an Bord zu holen. Vielleicht entdecken wir den dadurch für ein anderes Projekt und sagen, oh, das könnte das liefern. Und das Ganze geht halt mit KI einfach flöten, weil du weißt nicht, woher diese Inspiration kommt und hast keine klaren Künstler, die du vielleicht auch eben, auf die du zugehen kannst, weil du die entdeckt hast durch irgendwie Google. Und das fand ich, glaube ich, eine ganz interessante Sache, die man ein bisschen selten bedenkt, diese das Fördern von Talent, das einfach dadurch flöten geht, weil du die Leute nicht mehr entdeckst. Ich sage jetzt mal, auch R-Grade, das ist ja auch KI ein bisschen wenig erstaunlich Gegenwind gekommen mit diesem ganzen KI-Sprecher-Thema. Aber ja, ist ja auch ein bisschen erst so klar.
Gab es ein bisschen tatsächlich, ja, wo es auch die Sache gab, so, ich glaube, da sprechen wir, glaube ich, mal anders,
ja, genau,
ausführlicher drüber.
Aber
ja, auf jeden Fall. Ich fand es interessant, dass es überhaupt bei Larian so eine Sache war mit KI, weil
ich auch überrascht.
Das war eher so, keine Ahnung, wenn jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, wenn in irgendeinem Shooter irgendwelche Waffenskins KI generiert sind, dann wundert das absolut niemanden mehr. Gibt es auch einen Backlash irgendwie oder Leute, die sich beschweren, aber es wundert keinen. Aber gerade, wie du sagst, das war so Everybody's Darling eigentlich. Jetzt haben sie diesen Trailer gebracht bei den Game Awards, der sehr krass eingeschlagen ist irgendwie und so ein bisschen dieses...
Verstörend,
aber ja, so ein bisschen auf dem Weg dahin, so ein neues CD Projekt oder so dieses nächste Rollenspiel Schmiede zu werden, die jeder auf dem Schirm haben muss. Und dann das irgendwie so, aber gut, vielleicht haben sie auch einfach, vielleicht war es auch nur dumm, darüber zu sprechen und wir auch gesagt, alle machen es. Und sie haben sich einfach nur verplappert, mehr oder weniger. Aber gut, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen.
Genau, das wären die News gewesen, die so jetzt ein bisschen seit letzter Woche rumgekommen sind, zumindest die wichtigen Sachen. Kurz erwähnt, weil wir vorhin Gerüchte hatten, das hattest du ja auch gesagt, angeblich kommt ein Division Remaster Definitive Edition. Weiß man jetzt nicht, ob stimmt. Angeblich
es gibt nur ein Plakat, soweit ich weiß. Plakat. In Japan irgendwo gibt es ein Plakat.
Ob dieses Plakat stimmt, ist das eben ein bisschen komisch. Ubisoft mit angeblich, was alles kommt und irgendwie kommt aber nie eine News. Vielleicht gehört es dazu, vielleicht kommen sie mit einem Showcase um die Ecke und ballern da Division Definitive Edition, Assassin's Creed 4 Remake und was weiß ich, Prince of Persia Remake, alles auf einmal raus. Weiß man nicht, aber genau, das soll noch erwähnt sein, dass es da gerade auch einfach ein Plakat gibt.
Okay.
Und das sind natürlich Gerüchte.
Ich finde, wir brauchen noch so einen Einspieler eigentlich dafür, das musst du ein Splitscreen Radio News. Und dann, genau, können wir es mal raus und wieder reinschneiden. Das waren die Nachrichten. Okay, dann genau, wenn wir damit ruhig sind, kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollten. Vielleicht kommt auch noch mal ein bisschen was zurück von dem, was wir eben besprochen hatten. Das schon mal als Spoiler-Warnung quasi. Genau, wir wollen so ein bisschen dieses Thema aufgreifen. AAA, AA, was ist eigentlich gerade so angesagt? Was ist gerade eigentlich das Beste, wenn man das so fragen kann, ganz frech. Du hast einmal quasi vorausgeschickt, so ein kleiner Disclaimer oder so ein bisschen als Erklärung auch. Wir werden hundertprozentig irgendwelche diese Begriffe falsch verwenden, auf die falschen Spiele anwenden, weil sie eben nicht wie bei Batterien formatiert sind, sondern halt ja eher so Buzzwords sind. Ich habe vorhin mal ein bisschen nachgeschaut, AAA kam so Ende der 90er auf als Begriff, vor allem im Zusammenhang mit Final Fantasy VII. Das war so eins dieser ersten Spiele, die hatten so lange Cutscenes mit irgendwie toll animiert und so. Und da war das so, irgendwie anscheinend ist das so als Marketing oder als Journalisten spreche, ich weiß nicht genau in welche Richtung, aber so aufgekommen, so AAA-Produktion, wirklich dieses als Begriff für was besonders Großes, mit großen Budgets und so. Und das hat sich so ein bisschen bis heute gehalten, auch wenn es immer verschwommener wird oder auch die Budgets halt immer weiter steigen natürlich. Damals, ich glaube, Final Fantasy VII waren dann so um 10 Millionen oder so, da war das, oh mein Gott, wie kann man so viel Geld für ein Spiel ausgeben? Jetzt kostet jedes zweite Spiel so viel und genau, aber es geht um diese ganze Debatte. Auch heute gibt es eben noch diese AAA-Produktionen, kann man vielleicht vergleichen mit so Marvel-Blockbustern im Kino, wirklich diese großen, da sind hunderte von Leuten auf die ganze Welt verteilt, X-Studios, die sind daran beteiligt, sind riesen Marketing-Budgets, auch irgendwie die Spiele, die halt sehr teuer sind, teilweise, ich habe mal gehört, ich glaube Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2 waren so 315 Millionen soll das gekostet haben, GTA, Red Dead Redemption 2, irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen, so das ist so diese Regel, wo man sagt, da kann das hingehen, das sind natürlich auch die, wo dann am meisten erwartet wird, so irgendwie was technische Neuerungen und Grafik und sowas angeht. Dann gibt es noch eben als Gegenentwurf so ein bisschen davon den Begriff AA. Das ist so ein bisschen kleiner alles. Das ist nicht Solo-Entwickler, wie man es ja auch kennt, Stardew Valley oder eben so in die Richtung, sondern es ist ja irgendwie kleiner, irgendwie auch nicht ganz abgeklärt. Und dann gibt es eben noch Indie, was aber eigentlich in erster Linie beschreibt, dass die Entwickler unabhängig sind. Da gibt es dann auch unterschiedliche Ansätze. Aber gut, das kann man alles durcheinander werfen. Worüber wir heute sprechen wollen, ist nämlich die Frage, AAA war jahrelang so dieses große Ding. Das sind die System-Seller, das sind die, die mit Konsolen-Releases rauskommen irgendwie. Und da scheint sich der Wind so ein bisschen zu drehen. Und ich habe jetzt mal für dich, dann darfst du gerne deine Gedanken dazu äußern, drei Überschriften heute mal rausgesucht von YouTube-Videos aus den letzten Wochen und Monaten, die so ein bisschen zeigen, worum es geht. Da ging um ARC Raiders, das ja quasi so zwischen Call of Duty und Battlefield entstanden ist. Das sind zwei der absoluten Aushänge-AAA-Spiele, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, einmal Lehrstunde für AAA. ARC Raiders zeigt, wie es richtig geht. ARC Raiders is absolutely shitting on every AAA-Publisher. Why ARC Raiders just embarrassed every AAA-Publisher?
Okay, meine Meinung dazu. Ich glaube, so ein bisschen die Überschrift kommt aus so ein bisschen, glaube ich, was gerade die auch, wie hat du hast ja gesagt, AAA ist ein bisschen das Äquivalent zu den Blockbustern in der Filmindustrie. Und damit geht auch eine gewisse Erwartungshaltung einher, was das an Spielerzahlen bedeutet, an einfach Profit am Ende, was da auch da einhergeht. Deswegen natürlich ein COD und was ein Battlefield erwartet wird als Aushängeschilder, wie du sagst, dieser Shooter-Genre und auch so ein bisschen des AAA-Shooter-Markts. Natürlich, man sagt, okay, das muss eine Menge an Spielern erreichen, die man jetzt vielleicht bei anderen Spielen nicht erwarten würde. Jetzt kommt natürlich ARC Raiders daher, was ein kleineres Budget hat, bisschen aus dem Nichts, muss man ja auch sagen. Es hatte jetzt nicht so den Riesenhype, außer Leuten, die es im Playtest gespielt haben. Und kommt dann und kriegt natürlich höhere Spielerzahlen als diese anderen Spieler. Das heißt nicht, dass Battlefield nicht erfolgreich ist und gut, COD dieses Jahr, mal dahingestellt. Aber das ist natürlich, dass diese Überraschungshits dann immer die Leute sagen, oh, warum performt das besser als das teurere Ding so ein bisschen? Und deswegen bedeutet das teurere Ding ist vielleicht ein Flop, so klingt es jetzt in der Überschrift. Was ich immer nicht ganz so sehe, weil das könnte jetzt natürlich auf jedes Spiel, das ein bisschen aus dem Nichts kommt und natürlich nicht das Riesenbudget hat, sagen, oh, die anderen haben einfach ein bisschen verkackt sozusagen, was haben die falsch gemacht? Und das würde ich jetzt bei Battlefield gar nicht mehr sagen. Die haben Probleme, klar, also auch typische Battlefield-Ding, irgendwie diesen Live-Service am Leben zu halten. Ist das aber kein schlechtes Spiel. Und ich würde jetzt auch nicht deswegen sagen, aber ARC Raiders besser performt, dass Battlefield sich jetzt Lektionen von ARC Raiders, weil es einfach ein komplett anderes Spiel ist.
Es hat ja in der Spitze auch gar nicht besser performt, unbedingt.
Nee,
Also,
gar
es
nicht.
hat jetzt, glaube ich, langfristig
Lenkt besser jetzt auf, hat ein bisschen längeren.
die Spielerzahlen länger gehalten, aber im Peak waren beide, zumindest man hat ja immer die Konsolenzahlen nicht so offiziell.
Aber die Steam.
Die Steam-Zahlen kann man einsehen oder ja, die werden halt gesammelt. Und da waren beide bei so, ich glaube, 480.000, knapp 500.000 hat Battlefield auch gerissen. Also, das hat sehr viele Leute interessiert, beides.
Ja.
Bei Battlefield war es weniger überraschend als bei ARK. Genau. Was man natürlich dazu sagen muss, wie du sagst, ist, ARK Raiders hat eben 40 € gekostet, während die anderen beiden, was haben,
70, also Battlefield hat,
70?
glaube ich, sind 70 € am PC, wenn nicht Konsole 80.
Ich glaube 80. Ich glaube,
Ist
warte
natürlich,
mal.
ein, also ich meine, wir können jetzt sagen, ich habe es mir auch geholt, weil es irgendwie dann nochmal reduziert war auf 32. Das ist natürlich die Einstiegshürde, auch jetzt für mich, jemand, der einen Extraction-Shooter eigentlich nicht mag, deutlich geringer als, zahle ich 80 € für ein Battlefield? Und dann ist halt wieder die Frage mit Monetarisierung. Da bist du natürlich auch ein bisschen nicht ganz so dem positiv gestimmt, wie jetzt bei dem ARC Raiders, wo du, ich habe ja nur 40, das wäre
Da
jetzt
habe ich ja
ein
noch
bisschen,
30 übrig, die ich
habe ich
jetzt
ja noch
quasi
30
reinstecken
übrig
kann.
und so.
Der Gamer Math.
Dass da einfach, ja, das ist ja immer die Einstiegshürde niedriger. Ich glaube, das ist auch für viele schwierig und das ist ja auch eine Debatte gewesen, das ganze 80-Euro-Spiele bei uns, ist das die Zukunft, werden Spiele noch teurer? Und man immer denken muss, dass halt dann Leute auch immer ein bisschen Risiko, nicht so das Risiko eingehen wollen. Weil wenn ich jetzt nicht 100% weiß, dass das Spiel mit diesen 80 € wert ist, dann zahle ich es nicht. Und bei so einem ARC Raiders, was so ein Hype ist und alle spielen und hey, komm, mein Kumpel zockt's, ich will es auch zocken, ach, es kostet nur 40, dann bist du auch so. Ich glaube, das ist eher die Frage in dieser ganzen Debatte, zeigt, wie es richtig läuft, dass die Preisstrategie vielleicht einfach nicht mehr diese 80 € AAA ist ja auch das Aushängeschild. Die sind immer teuer, weil sind viele Leute dahinter, teure Spiel, teuer in der Entwicklung. Wenn sie mal sagen, sie müssen diesen Preis auch rechtfertigen dadurch und das Geld wieder reinholen, dass vielleicht manchmal die klügere Entscheidung ist, so ein bisschen zu sagen, okay, wir stecken vielleicht im ursprünglichen Ding ein bisschen Verlust ein, um mehr Leute reinzuholen, um dann in diesem ganzen Live-Service-Monetarisierungsding wieder reinzuholen. Ich glaube, das ist so eine Debatte, die auch einfach, ich glaube, Expedition 33 zum Beispiel war, glaube ich, ein 50-Euro-Spiel. Ich glaube, das ist auch kein also heutzutage Vollpreisspiel. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was um die eigen haben, dass die tatsächlich so leicht das schaffen, sich in so eine Nische irgendwie reinzugrätschen, selbst mit einem Battlefield davor oder danach, dass du sagst, okay, vielleicht ist das eine Preisstrategie und nicht unbedingt das Ding, was Agri das halt natürlich ist, und das haben die kleinen Studios immer leichter. Sie haben halt nicht dieses Risiko abgeneigte wie AAA. Sie sind halt ein bisschen, können ja ein bisschen eigenes Ding machen. Klar, ist jetzt Extraction-Ding, aber Extraction ist jetzt immer noch nicht das Riesen-Aushängeschild so im Shooter-Markt. Kommt jetzt ein bisschen. Aber wo du sagst, einfach, die können auch mal Sachen probieren, und wenn das nicht ganz funktioniert, dann geht nicht das ganze Studio pleite.
Auf jeden Fall, ja.
Oder das Spiel muss nach einem Monat eingestellt werden, sondern die testen es halt einfach mal. Und halt auch eine lange, das hat Battlefield aber auch gemacht, Early Access Phase.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, dass bei der ganzen Sache, bei dieser Debatte, die ja jetzt, wir, du hast die Expedition angesprochen, ist jetzt zum Beispiel als, ja, als Double-A-Rollenspiel Game of the Year geworden, bei den Game Awards, was das bedeutet, kann jeder für sich selber bewerten, aber es ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten auch hier It Takes Two, glaube ich, das 2022 dann. Quasi auch die Game Awards gewonnen hat. Letztes Jahr war auch zum Beispiel Blueprints nominiert, quasi für die, also das waren schon mal zwei, ich weiß gar nicht genau, ob noch jemand dabei war, Hades 2, war auch so ein Spiel, das quasi auf jeden Fall da oben mit dabei war, so. Hollow Knight Silksong, das sind alles so Double-A-Indie, kleinere Spiele, alle nicht Vollpreis, die aber irgendwie anscheinend sowohl von der Kritik als auch von den Leuten, die es spielen, mehr gemocht werden, wenn man so will. Auch wenn du sagst, das halt nicht unbedingt heißt, dass die Spieler zahlen, denn das ist ja nochmal was anderes, wer das dann spielt. Es gibt ja beispielsweise einfach auch Leute, die halt jedes Jahr nur Call of Duty spielen, jedes Jahr nur FIFA oder Sports FC, wie es auch heißt, nur das spielen und die gar nicht in der Debatte teilnehmen, letzten Endes. Ob das jetzt Spiel des Jahres ist, ist nicht völlig wurscht. Aber ich finde, durch diese ganze Debatte, da kommt auch so eine Unzufriedenheit durch. Bei vielen, glaube ich, das Gefühl, bei dieser AAA, wo ja auch viel verteufelt wird, wir können da auch nochmal über andere Beispiele gleich gerne sprechen, aber jetzt zum Beispiel bei Battlefield Call of Duty, wie du sagst, das sind dann Vollpreistitel, da muss auch was geboten sein. Und eigentlich ist ja dieses Ding als Vergleich dazu Ark Raiders, ja, okay, die haben keine Story, ne? Du hast keine Singleplayer-Story, du hast nicht noch irgendwie andere Modi, du hast nicht noch das und das und das noch das drin, so. Du hast das Spiel für 40 €, dafür kriegst du aber auch was. Und es fühlt sich fair an und es ist irgendwie eine coole neue Idee, wo dann auch sowas rüberkommt wie, ja, irgendwie diese Alternative zu den großen Platzhirschen. Irgendwie so, wenn Battlefield muss jetzt auch eine Kampagne haben. Wobei jeder jetzt seit bei Battlefield, kann man ja sagen, die waren vor 10 Jahren richtig groß. Seitdem war es teilweise gut, teilweise schwierig, ging in so eine falsche Richtung. Und alle haben eigentlich immer nur gesagt, ihr wisst doch, was die Leute wollen. Ihr habt es doch schon so gut gemacht. Ihr wisst doch, wie Battlefield funktioniert. Gibt es doch einfach. Jetzt haben sie es bei Battlefield 6 gemacht, aber auch nicht richtig immer wieder teilweise. Es ist dann doch weniger Zerstörung als vielleicht gehofft. Es ist dann doch eine Kampagne drin, die kein Mensch gebraucht hätte. Sind wir mal ganz ehrlich. Das muss dann auch mit drin sein. Call of Duty hat auch immer eine Kampagne und kommt jedes Jahr ein neuer Teil und jedes Jahr ist es irgendwie dasselbe und dann noch Zombies und dann noch dies. Dass das nicht mehr frisch ist nach jetzt 15 Teilen in 15 Jahren, ist auch klar. Aber also da ist, glaube ich, so ein bisschen diese Frustration mit dieser, dass man das, glaube ich, viele Leute, die auch vielleicht, du hast große Spielerzahlen, die sich nie so interessieren, dann hast du viele Leute, die tief drin sind in dieser ganzen Gaming-Branche, sich viel damit auseinandersetzen, die vielleicht das Gefühl haben, diese AAA-Geschichte, die entwickeln an uns vorbei, so ein bisschen.
Ja.
Die tun, also die haben das meiste Geld, müssten eigentlich die meiste Ahnung haben und schaffen es einfach nicht, das zu erfüllen, was die Leute sich davon wünschen, von ihren Reihen, von neuen Spielen irgendwie auch.
Ich glaube, da so eine Aussage, die oft einfach fällt, Spiele werden für Shareholder gemacht. Das ist ja so ein bisschen, muss man ja sagen, diese großen AAA-Titel sind ja auch von Firmen gemacht, die entsprechend wert sind. Also ich weiß nicht, was EA jetzt gerade wert ist. Die wurden ja auch irgendwie aufgekauft von irgendwie Saudi oder ein Anteil. Ich kenne mich nicht aus in diesen ganzen Aktien und Anteile und so weiter. Aber natürlich eine gewisse Aussage ist, weil kennt man so ein bisschen aus einfach der Firmenbranche und vor allem auch in der amerikanischen, ein Unternehmen muss immer wachsen. Wenn du stagnierst, ist es eigentlich schlecht. Also selbst wenn du dieses Rekord vom letzten erhältst, nicht gut genug. Du musst immer wachsen. Und deswegen auch diese ganzen Spiele nicht so ausgelegt werden, was halt eben diese AAA oder Indie machen können. Man sagt, ich denke primär an den Spieler. Was will der Spieler haben? Das ist nicht die erste Frage, die sich zumindest, muss man jetzt sagen, die Entwickler stellen sich die sehr bewusst. Aber die Produzenten der Studios, die Studios, die das Ganze finanzieren, stellen natürlich die Frage, wie macht uns dieses Produkt am meisten Geld? Und deswegen glaube ich, ist auch einfach die Leute, selbst wenn Battlefield so gut ist, ist natürlich immer so ein bisschen diese Skepsis darüber, was will das Studio oder was will EA jetzt eigentlich von mir raus an Geld raus? Wenn man da einfach deutlich ein bisschen pessimistischer bist, diesen großen Studios gegenüber eingestellt, wenn du ein bisschen tiefer drin bist, natürlich eben dann diese Aussage fällt. Das ist jetzt nicht mit mir als erstes in Entwicklung, sondern mit den Personen, die euch Geld gibt und jetzt natürlich den größten Profit dieses Jahr sehen will, dass man da einfach sagt, das ist halt ein bisschen schwierige Balance, die auch, glaube ich, finden müssen. Weil ein Double-A, Triple-A, die müssen jetzt nicht ein 300-Millionen-Budget irgendwie wieder reinholen. Die machen ein kleineres Ding und wenn es funktioniert, top. Richtig cool, wenn es ein Erfolg ist. Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, dann war es halt einfach so. Dann ist es jetzt nicht irgendwie so gelandet, wie sie es wollten. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer Ark Raiders war am Ende. Ich glaube, die haben ja aber auch irgendwie Tencent steht dahinter, also chinesisches Unternehmen. Also ein bisschen Geld wird auch da drin gesteckt haben. Aber ich glaube, die lassen gerade die Studios halt einfach ihr Ding machen. Und ich glaube, da ist einfach ein bisschen schwierig im AAA-Markt, viel Geld dahinter, viele Leute, die einfach mitreden danach natürlich auch, weil sie ihr Investment sehen wollen am Ende. Dass das einfach ein bisschen schwieriger ist, diesen Player-First-Fokus manchmal zu fahren.
Aber auf jeden Fall bin ich dabei. Jetzt ist aber ganz interessant, wenn man da so reinschaut, weil du sagst natürlich sowas wie EA und sowas hinten dran. Jetzt haben wir eben schon It Takes Two quasi als so Koop-Ding, gehört zu EA, beziehungsweise
Stimmt,
wird
ja.
erst von EA gepublished im selben Jahr, in dem EA auch Battlefield 2042 gepublished hat.
Und?
Das ein absoluter Flop war. Wahrscheinlich hat es finanziell mehr gebracht im Nachhinein. Das ist ja das Traurige daran. Irgendwie wahrscheinlich haben es halt genug Leute gekauft, damit es dann funktioniert hat. Aber im selben Jahr hat quasi EA diese beiden Spiele gemacht, wo man ja dann eigentlich wieder denken müsste, wenn die doch die Erfahrung gemacht haben, hey, mit einem ganz kleinen Team, einer tollen Idee, irgendwie gut umgesetzt, können wir eigentlich auch super Geld machen. Da machen wir doch 10 von den Dingern.
Ja.
Anstatt ein schlechtes Battlefield oder noch ein Need for Speed alle 3 Jahre, das dann nicht ganz so ist, wie halt Need for Speed Most Wanted Leute von 2030 das wünschen. Das ist ja auch mal das Ding. Diese großen Reihen werden irgendwie gemolken. Aber teilweise gibt es ja diese Erfahrung, hey, okay, mit einem kleineren Budget, kleineren Teams funktioniert es ja vielleicht besser. Und das ist ja auch ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir kommen von dem Finanziellen vielleicht weg zu der Qualität. Und da ist eben, wie wir eben besprochen haben, was so Game of the Year angeht, was diese Top-Titel der letzten Jahre angeht, kommt immer wieder, ah, okay, das ist ein kleineres Studio gewesen, das ist eine kleinere Produktion gewesen, die aber irgendwie halt anders ist, die irgendwie so ein bisschen interessanter ist. Das finde ich schon auch spannend.
Ja, dass die einfach dann tatsächlich so ein bisschen, ja, auch im EA-Fall muss man sagen, ist ja die auch unter ihrer EA Originals-Marke, die haben sie ja irgendwann mal ins Leben gerufen für eben so kleinere Titel. Und ich glaube, die Aussage bei It Takes Two, A Way Out, jetzt Split Fiction war ja mal so, das ist gut, obwohl es irgendwie unter EA ist. Das ist jetzt nicht, klar kannst du jetzt sagen, es ist cool, dass sie das überhaupt auch so frei machen lassen. Ich meine, It Takes Two und das ganze Prinzip, du musst es nur einmal kaufen und kannst jemand mitspielen, wo sie sagen, ihr verzichtet freiwillig auf so ungefähr die Hälfte der Verkäufe.
Da gibt es irgendjemanden bei EA,
Der das halt cool findet, der dafür
der einfach
steht,
so
glaube
dieses
ich.
EA Originals quasi verteidigt vor
Ja.
allem. Die ganze Zeit muss ich alles anhören von oben. Du kannst, bist du bescheuert? Wir hätten das doppelt so viel verkaufen können. Jetzt wollen das alle haben und nur die Hälfte hat gezahlt.
Sowas
Nur
wird
20
gehen, weil.
Euro.
Aber ja, genau, aber das ist, glaube ich, das auch das, was in Unternehmen fällt und auch eben bei diesen Titeln, das sind einzigartige Spielerfahrungen, wo man sagt, oft, die gibt mir AAA nicht mehr, weil AAA immer sehr Risiko eben abgeneigt, es ist immer das Gleiche. Ich meine, so ein bisschen also Aushängeschild ist vielleicht das falsche Wort, aber was so für AAA lange stand, ist Ubisoft gewesen. Diese großen Welten mit Tausenden und Leuten gefühlt, die dahinter arbeiten. Aber halt, weil so viel dahinter steht und so viel Geld und Leute und was weiß ich, dass halt immer irgendwie die Erfahrung, die man hat, ähnlich ist. Man will was Neues, aber kriegt wieder das Gleiche. Das gefällt manchen, deswegen kaufen auch viele COD jedes Jahr. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo viele Leute einfach was Neues erleben wollen. Und da diese kleineren Spiele, die eben Risiko da oder vielleicht nicht nur Risiko, sondern auch einfach neue Ideen bringen, an bestehende Genres, jetzt eben mit einem Blueprints. Ja, ist ein Rätselspiel, kombiniert es mit einem Roguelike. Hat auch noch niemand dran gedacht. Zwei beliebte Genres, hat sich einer gedacht, wäre doch cool. Expedition 33, hey, ich will irgendwie JRPG, aber mit französischem Setting und irgendwie Kampfsystem aus irgendwie einem Mario-RPG, wo man aktiv dran ist. Auch coole Idee, aber es sind einfach so neue Ideen, die man einfach, glaube ich, lang nicht mehr so in AAA, einfach in der aktuellen Zeit. Es gab, glaube ich, vor so 10 Jahren war das noch eher der Fall. Ich glaube, wir sind gerade einfach so in einer Phase, wo deswegen diese ganze Debatte auch kommt mit, was ist die Zukunft? Ist es AAA, ist es AA, ist es Indie? Dass wir einfach jetzt jahrelang halten, wo sich AAA so ein bisschen stagnierend angefühlt hat und die neuen Ideen eben von diesen kleineren Sachen kommen. Und Leute sagen, okay, das ist jetzt einfach eine Erfahrung, die ich jetzt nicht machen konnte. Und dann eben auch in Preisen oder auch einfach finanziell Leute spielen, es kaufen, weil auch dieses Word of Mouth dadurch anders ist. Die Leute sind so richtig begeistert, was Neues zu sehen, wollen drüber sprechen, wollen es Leuten empfehlen, Freunden empfehlen. Und dadurch auch einfach. Was auch cool ist, diese die Spiele auch ein bisschen mehr als einfach präsenter sind. Auch oft finde ich als die Großen. Weil den Großen sagst du, ja, ist halt ein Battlefield. Und jetzt kommt
Ja.
aber ein Blueprints und du sagst, boah, das ist was, habe ich noch nie gesehen. Ich muss jetzt den Leuten erzählen, was ich für eine Erfahrung hatte, weil auch jeder oft andere Erfahrungen damit hat. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, was einfach gerade auch mitschwimmt in dieser Debatte. Da wird sich nichts ändern. Also AAA wird nicht abgeschafft. Deswegen, weil das immer noch die
Nee, wir
Aushängeschilder auch für eine
verkaufen auch zu viel dafür, also.
verkaufen zu viel, für PlayStation ist es das wichtigste Ding, um ihre Konsole zu verkaufen. Aber einfach man merkt, das ist halt nicht unbedingt die Zukunft, dieses Geld groß mit bester Optik, sondern es geht halt auch anders.
Aus künstlerischer Sicht
Aus
vermutlich. Ne?
künstlerischer
Also wenn
Sicht.
man so dran geht, aus der Sicht, weil aus finanzieller Sicht ist immer das andere. Aber gut, da kann man natürlich auch sagen, Ubisoft ist natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Schnauze gefallen damit. Immer mal wieder, weil da gab es jetzt in den letzten Jahren immer nur diese, eigentlich in eine Richtung alle Berichte bei Ubisoft waren, muss Ubisoft verkauft werden, Ubisoft, das ist schlecht, das muss eingestampft werden, da. Wir haben Entlassungswellen seit Jahren in der ganzen Gaming-Branche, wo einfach große Studios teilweise dicht gemacht werden, teilweise nicht mehr einfach, ja, also wir haben ja auch wirklich Flops gehabt in der AAA-Sache, muss man sagen, ne? Das neue Dragon Age beispielsweise, was ja schon von EA so als, ne, das ist ein großes Fantasy-Rollenspiel, ja, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das kriegst du jetzt für 20 Euro hinterhergeschmissen überall. Also wirklich. Und es kauft trotzdem offensichtlich keiner. Bei Ubisoft hast du ähnliche Probleme mit Assassin's Creed jahrelang. Das war natürlich immer noch der Titel, der verkauft hat irgendwie. Dann hat es aber doch mal nicht mehr ganz so funktioniert irgendwie. Und dann hast du schon gemerkt, okay, das ist halt ein Geschäftsmodell, das, ich habe das Gefühl, wie du eben schon gesagt hast, wir hatten eine Zeit lang, wir reden ja auch gerne über diese 2010er Jahre, so Ende PlayStation 3, Anfang PlayStation 4 Zeit. Und ich habe das Gefühl, da war das so ein Punkt irgendwie, wo Gaming so an Fahrt aufgenommen hat und so ein Massenphänomen nochmal mehr wurde. Ne? Mit jeder Konsolengeneration wird das größer und das war so ein Punkt. Und da waren aber die AAA-Produktionen, sowas wie halt ein Assassin's Creed 2, ein Uncharted zu der Zeit, das waren noch die, da waren die eben die Kreativen, die irgendwas wurden, das geht, das kann man machen in einem Videospiel. So, das ist nicht nur Jump'n'Run, sondern das kann man, diese Geschichten kann man erzählen. Last of Us beispielsweise, GTA 5, als das rauskam, also man, GTA kannte man vorher schon, aber auch das war wieder so ein Moment, ich weiß noch, 2013, so, wo man, okay, das ist jetzt die Zukunft irgendwie. Und dann hat man aber gemerkt, okay, wenn wir die jetzt, okay, dann hat man gemerkt, das verkauft sich sehr gut. Die Zielgruppe wird immer größer. Also wurden die Spiele gefühlt immer gleichförmiger, um halt diese Zielgruppe möglichst auch abzudecken und zu erreichen irgendwie. Und jetzt sind wir vielleicht in so einer neuen Welle, mehr oder weniger, wo die Leute merken, ich will nicht noch ein Assassin's Creed nach demselben Ding. Ich
Muster.
will nicht noch ein AAA-Spiel. Ich meine, Call of Duty hatte das schon mal, wenn man, also Call of Duty war super gut 2010 rum. Dann war es ja fast auch so, oh, Call of Duty, das ist immer derselbe Scheiß. Dann haben sie nochmal Modern Warfare einfach gemacht. Dann war es, oh, Call of Duty ist das Beste. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo andere, oh, Call of Duty ist immer dasselbe. Das war von Anfang an so. Die haben halt nur nochmal Modern Warfare gemacht. Und in 5 Jahren meinen sie nochmal Modern Warfare machen. Und alle werden es wieder kaufen. Aber genau, also.
Ja, ich meine, das Ding ist auch einfach da. Du sprichst so diese Hochzeit an und die ist es auch einfach, weil AAA da, glaube ich, so ein bisschen auch wirklich ein Begriff wurde für die Spieleindustrie. Ich meine, du hast ja gesagt, kommt schon aus den 90ern. Ich glaube aber so, dass der wirklich in der Vermarktung und allem so genutzt wurde und von Leuten selber ist so die Zeit, weil mit einem Uncharted, mit einem Last of Us, auch die so filmisch wurden und ich glaube, dieses Filmische ist oft einhergegangen mit diesem, okay, das ist jetzt ein AAA-Ding. Und das ist halt auch eben, das da waren die neuen Ideen, das haben die geliefert und eben dann, muss man jetzt auch sagen, Spiele werden immer technisch aufwendiger, größer. Muss mehr Zeit, mehr Geld rein. dass wir halt auch von AAA-Spielen damals, die 2, 3 Jahre gebraucht haben, sind wir jetzt oft in diesen 6, 7 Jahren-Phasen. Eben auch wieder, du musst 6, 7 Jahre Investitionen irgendwie reinholen. Und dann lieferst du halt die auch, oder nutzt du halt Sachen wieder. Grundbausteine Assassin's Creed. Ja, das haben wir schon. Komm, nehmen wir genauso nochmal ein neues Setting, dass du einfach läufst, wie du meinst. Das ist einfach, wird immer enger, weil einfach viel mehr Faktoren dafür sprechen, dass du sagst, das muss sich verkaufen. Das ist jetzt nicht, okay, cool, wenn es läuft. Wir haben da eine Idee gehabt und wenn die floppt, sondern das ist halt immer dieses, okay, das muss so safe wie möglich sein. Und dann lieferst du halt das, ich weiß nicht, bei welchem Assassin's Creed Teil wir jetzt sind, auch irgendwie 15 gefühlt, sowas.
Ja.
Dann lieferst du das, was eigentlich die Leute seit 10, 15 Jahren kennen, so ein bisschen. Und das ist einfach schade, aber deswegen umso cooler, dass sich gerade eben jetzt in den letzten Jahren dieser Trend abzeichnet, dass es eben das nicht sein muss. Und Ubisoft ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit Schuld. Weil wenn man jetzt an
Ubisoft ist vor
Splitter.
allem, das sind die ärmsten Leute. Das sind die, also die, also nicht die, ich will jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die sind wirklich, die kriegen ja alles ab. Die sind immer so das Beispiel für alles.
Ja.
Die sind immer, also EA ja schon auch, aber EA ist immer so, EA sind einfach böse in den Augen der meisten. Und das ist einfach so, ja, okay, EA Corporate
Ja.
böse und Ubisoft ist einfach, die kriegen einfach alles ab. Die haben
Die
alles
kriegen es
falsch
auch nicht auf
gemacht.
die Reihe.
Alles in den letzten 10 Jahren haben die falsch gemacht, quasi laut Leuten.
Ja, aber man muss ja auch so diese Double-A-Dinger, die sind ja zum Beispiel in Expedition 33, ist von Ex-Ubisoft-Entwicklern. Die wollten die Idee bei Ubisoft machen, wurde nicht genommen, haben gesagt, wir stehen hinter dieser Idee, dann lass die doch versuchen, anders umzusetzen, selber. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir, glaube ich, diesen Double-A-Trend sehen. Also klar, wir haben Indie, klein, einzelne Leute, Team von 5 Leuten oft, die so ihre Passion-Idee umsetzen. Aber halt mit ihren Mitteln, weil die jetzt unbedingt nicht die größten Entwickler so sind. Aber diese Double-A-Dinger, die kommen ja oft von Leuten, die bei großen Studios waren, die Erfahrung gesammelt haben, Industrieveteranen und jetzt gesagt haben, das kann ich einfach in diesem aktuellen Studiosystem nicht mehr umsetzen oder durchpushen oder ins Projekt bringen oder muss 10 Sachen irgendwie rausstreichen, weil die nicht safe genug sind, dass ich es verkauft. Ich versuche es selber mit meiner Erfahrung, mit meiner, keine Ahnung, 10 Jahre Entwicklererfahrung, Animation-Erfahrung, Programmiererfahrung, was weiß ich. Und dann finden sich dann oft auch diese talentierten Leute zusammen, um eben jetzt so Ideen umzusetzen, die vor 10 Jahren in dieser Größe, also Double A ist jetzt auch immer so schwer definierbar, weil oft hat man es ja damit verbunden mit, oh, das sieht so gut aus. Oft relativ simpel, das sieht aus wie Next Gen. Und jetzt hast du halt Double A-Spiele, die genauso gut aussehen. Deutlich günstiger, von deutlich weniger Leuten, aber halt auf den ersten Blick, und ich glaube, das ist immer das Wichtige, warum Leute so sagen, ist das jetzt AAA, ist das Double A, ist das Indie, sagen, das ist halt auf den ersten Blick, wenn du den Trailer oder Gameplay siehst, nicht mehr unbedingt zu unterscheiden, was das jetzt genau ist. Ist das jetzt nur von 5 Leuten? Ist das von 100? Ist das von 1000? Wenn ich einen Trailer sehe, könnte es von allen gewesen sein.
Man ist, genau, man ist auch eine niedrige Qualität gewohnt in der Ausarbeitung, habe ich den Eindruck. Also wir haben ja lange Zeit dieses gehabt, wir hatten diese Spiele, Minecraft war so ein Ding von einem Dude einfach. Stardew Valley war sowas. Das waren so pixelige Sachen. Ne? Das war cool, auf jeden Fall. Aber natürlich war offensichtlich, das ist eine kleine Sache mit einer
Ja.
tollen Idee, macht Spaß und so. Jetzt hast du aber eben Sachen wie Clair Obscur, du hast aber auch sowas wie Hades, wo einfach, wo ich sage, das ist für mich immer noch was die Synchronisierung angeht. Da kann jeder kommen. Das
Ne.
ist so gut gemacht von dieser ganzen Art und Weise, vom Artstyle her und so weiter. Natürlich ist es keine hochwertige 3D-Umgebung oder irgendwie sowas, aber es ist vom ganzen Ding her aus einem Guss, wie du sagst, du hast diesen Qualitätsunterschied, wo du sagst, nee, da ist nichts janky dran, da ist nichts irgendwie nur eine pixelige 2D-Erfahrung, sondern das ist ein richtig gutes Spiel. Und was du eben angesprochen hast, finde ich interessant. Wir haben letztes Mal, oder ich die letzten beiden Male, glaube ich, drüber gesprochen, immer dieses von den Machern von. Ist natürlich ein Trend, der auch so ein bisschen nervig manchmal sein kann, weil, ja, okay, da ist der HR-Chef von dem und dem Spiel dabei, dann ist das jetzt schon auch von. Aber du hast es angesprochen, Clair Obscur, Ark Raiders auch, ehemalige DICE-Leute, Patrick Söderlund ist, glaube ich, der Chef von Embark
Ja.
oder einer der Chefs von Embark. Der hat Battlefield 3 und 4, glaube ich, zu der Zeit war der bei DICE eben, die diese Spiele gemacht haben, ganz vorne mit dabei, galt so ein bisschen als Mastermind dort. Und wie du sagst, irgendwann kam wohl dieser Punkt. Ich habe dir ja auch vorhin mal einen interessanten Artikel geschickt. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest. Ich
Nee,
kann dann auch
ich
gerne die
hab gleich Zeit.
Folgenbeschreibung reinpacken von Games Industry. Da ging es um einen ehemaligen Ubisoft-Entwickler, Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, deswegen Alexandre Amancio, Alexandre Amation. Ich
Ja.
werde es gar nicht anders versuchen. Der hat bei Assassin's Creed Unity, also dem Frankreich-Ableger, und Revelations, dem dritten Ezio-Ableger in Konstantinopel,
Genau.
war der Creative Director bei Ubisoft und ist mittlerweile nicht mehr bei Ubisoft und hat eben so ein bisschen darüber gesprochen. AAA, AA, das hat eben ganz gut gepasst, als ich darüber gestolpert bin. Und der hat eben gesagt, für ihn ganz klar ist das Ding, kleinere Teams ist die Zukunft. Weil irgendwann, er hat das irgendwie so gemacht, es gibt irgendwie so eine Theorie, dass ab 100 Leuten, wenn Menschen versuchen, irgendwas umzusetzen, ab 100 Leuten wächst es so exponentiell quasi so dieser Aufwand. Da musst du das koordinieren, immer weiter koordinieren. Und dann musst du neue Leute dazu bringen, wodurch du aber die Leute, die schon effektiv an etwas arbeiten, total einbremst. Also
Ja.
du musst eigentlich immer noch mehr Leute reinschmeißen, die dann erstmal verlangsamen, um irgendwann, also es ist dann nur noch so ein Min-Maxing von Produktivität irgendwann und keiner macht mehr irgendwas.
Ja, genau,
Und
so Manager braucht Manager, damit das läuft. Ich hatte es auch überflogen und verlierst einfach super an Agilität ab einem gewissen Punkt, meinte er eben, diese ab 100 Leuten. Und dass eben auch was er machen würde, er würde nicht mehr mit irgendwas 1000 Leuten bei Assassin's Creed. Es hat immer gut funktioniert, wenn er so kleine, ich sag mal, in sich eigene Dinge, wie das dieses Schiffssystem in Black Flag, jemanden outgesourced hat, super funktioniert, weil kleines Team hat Ideen irgendwie schnell irgendwie durchspielen können. Aber eben dieses, du willst ein großes Ding mit so vielen umsetzen, das wird irgendwann nicht mehr effektiv, weil eben Management und du musst warten, bis X fertig ist, damit Y was machen kann, damit überhaupt irgendwo mal was vorangeht. Es hat einfach.
dann wird es halt auch schnell formelhaft. Das ist
Ja.
ja, da sind wir wieder bei Ubisoft, was ja oft vorgeworfen wird. Ubisoft hat Studios auf der ganzen Welt. Und dann, ja, dann muss halt irgendwo eine Formel her, damit du sagen kannst, okay, ihr macht die Mission, ihr macht die Spielwelt, ihr macht die Charaktere und ihr macht die Story so ungefähr auf vier Kontinenten verteilt. Da musst du natürlich eine Formelhaftigkeit auch mal reinbringen. Was ich dann aber interessant fand von der Überlegung her, ist, du hast ja, wenn du sagst AAA, wenn wir jetzt da von Budgets vor allem ausgehen, hast du ja eigentlich zwei Möglichkeiten, mehr oder weniger, mehr Geld auszugeben. Du kannst entweder sagen, zum Beispiel, okay, ich bezahle 200 Leute 4 Jahre lang oder ich bezahle 100 Leute 8 Jahre lang.
Ja.
Und dann ist ja die Frage, okay, natürlich, du musst 8 Jahre lang erstmal durchhalten, finanziell so. Aber wenn du sagst, du zahlst den Leuten dasselbe Gehalt, kommst du auf eine Gesamtsumme irgendwann raus. Und da ist ja die Frage, was ist dann besser? Und wir haben, vielleicht kommen wir jetzt auch mal, wir müssen nicht nur so bashen, auf andere AAA-Sachen, wo man ja auch noch sagt, okay, hat das dann, es klingt jetzt so, als hätte das überhaupt keinen Wert, wenn wir das
Ja.
so machen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite, wir haben über Ghost of Yotei beispielsweise gesprochen. Ich finde generell bei Sony kann man über einige Sachen sprechen: God of War, Last of Us, Astrobot. Da gibt es schon einige Spiele, wo man sagen kann, das sind die noch AAA so ein bisschen hochhalten, vielleicht, und auch
Ja.
eine Qualität der Stranding quasi, Kojima, wo du schon noch merkst, okay, da ist dann vielleicht doch was da. Aber ich habe das Gefühl, die Spiele sind wahnsinnig teuer, die Sony macht. Unfassbar teuer, unfassbar hohe Qualität. Die pushen aber eben auch dieses Machbare
Ja.
irgendwie. Die pushen noch dieses, wenn ich eine PS5 habe, die niegelnagelneu ist, und einen Fernseher, der niegelnagelneu ist, dann erfahre ich da was oder erlebe ich da was, was es noch nicht gab bis zu diesem Punkt in der technischen Umsetzung, in dieser Art der Erzählung vielleicht. Das ist natürlich dann schon noch irgendwas und das kannst du halt nicht mit 20 Leuten.
Nee,
Das
genau.
geht halt nicht.
Und ich glaube, das ist auch ja, wichtig, eben dieses AAA. Man will es auch haben. Ich will es auch nicht missen. Also, man kann darüber sprechen, auch wie bei den Blockbustern, ob dieses aktuelle Modell mit diesen, wir setzen halt nur auf sichere Ideen und 6 Jahre Entwicklungsdinger, ob das nötig ist, dass jetzt irgendwie nur noch Raytracing haben. Vielleicht haben wir auch den Punkt erreicht, wo du sagst, reicht auch. Andererseits eben, Sony sind die noch, die ja irgendwie klar ihre Franchises, die man kennt, nutzen, aber auch noch oft neue Ideen, neue Welten, technisches Pushen. Also, man muss ja sagen, Sony hat diesen AAA-Markt. Ich würde sagen, sie sind die, die den am meisten noch hochhalten und auch den rechtfertigen, so ein bisschen in der Industrie. Natürlich, wie ich meinte, auch vor allem bewusst, weil sie brauchen die für ihre Konsolenstrategie, dass sich die PS5-Konsolen verkaufen, die Leute in dem Ökosystem sind. Aber fühlt sich nie an wie, ah ja, wir machen halt irgendwas, sondern es ist, keine Ahnung, wir hatten Horizon. Hier das Studio Guerrilla Games hätte noch länger irgendwie ihre Killzone-Dinger machen wollten, hatten eine coole Idee, hat scheinbar funktioniert, Leute begeistert, sie durften sie umsetzen. Jetzt haben wir Horizon als Riesen-Franchise. Last of Us war eine frische Idee. God of War wurde komplett neu umgesetzt, erwachsener, hat die Leute mehr begeistert, finde ich, als die Teile damals. Naughty Dog macht jetzt auch eine neue IP, die wir hätten jetzt auch sagen können, wir machen jetzt nur wieder Uncharted oder Last of Us. Deswegen, selbst in diesem AAA-Markt, und klar, sie pushen einfach den Maßstab weiter, aber es ist immer noch eine Frische drin, glaube ich. Also das ist AAA, aber mit gewissen noch neuen Ideen oft oder neuen Settings, dass es nicht eben wie dieses, wir haben das 20. Uncharted, hätte es ja auch laufen können. Und ich finde, deswegen ist auch Sony so zum einen eben allein technisch, was halt man als AAA definiert, immer noch, wie du meinst, das positive Beispiel, aber auch eben ein bisschen risikoaffin. Alles von ihnen könnte floppen, also ein Horizon hätte floppen können und hätte da alles in Sand gesetzt. Ich meine, sie sind auch ein bisschen, wenn man so abseits von dem ja ein bisschen gegen die Wand gefahren mit ihren Live-Service.
Sie haben es also, genau, sie haben es ja versucht. Ich finde auch, klar, es gibt diese neuen Ideen, man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass auch da wieder AAA oder Sony diese Spiele, die sie machen, Horizon, Ghost of Yote, Ghost of Tsushima, Spider-Man, ist ja wiederum dieselbe Action-Adventure, Open-World-Richtung. Aber die Spiele fühlen sich halt, wie wir auch schon letzte Woche sprechen, Assassin's Creed gegen Ghost of Yote beispielsweise, irgendwie ganz an. Ja. Irgendwie aus einem Guss.
Das wäre eine kreative Vision.
Als hätte jemand eine Idee, was er eigentlich machen möchte. Und nicht nur, wir brauchen jetzt Spiel X, diese Formel, die wir haben, in Japan, sondern nee, wir wollen ein Spiel machen, in dem wir irgendwie nicht nur in Japan, sondern irgendwie das einfangen, diese Begeisterung dafür, für diese Zeit auch. Ja. Auch wenn die ja gar nicht aus Japan sind, so. Sondern, genau. Also, da finde ich, sieht man schon einen Unterschied. Aber wie du sagst, klar, die Live-Service-Sachen haben nicht funktioniert.
Nee.
Marathon sieht auch nicht so aus, als würde es Riesending werden. Schauen wir mal. Das
ist eine Investition auch gewesen. Aber ja, Sony, man soll natürlich sagen, wenn Sony dahinter steht, dann ist auch die Vorfreude groß. Also Sony ist auch immer noch so ein Qualitäts-, wenn dann Sony-Studio steht, dann erwarten die Leute auch was. Und das hilft natürlich auch, neue Ideen den Leuten zu vermarkten. Wenn wir sagen, hey, das ist ein Sony-Produkt, ein Sony-Studio-Spiel, dann sind die Leute gleich so, oh, cool. Aber ja, das fühlt sich eben an. Leute haben Ideen und dürfen sie auch mal durchbringen und pushen, weil eben auch hier Ghost of Tsushima, Ghost of Yote, vorher haben die Infamous gemacht, deren Marke. So, die dürfen alle paar Jahre mal ihr Franchise wechseln und ein neues so gefühlt an den Start bringen. Aber ist auch cool, weil du merkst, da ist ein frischer Wind da und da neue Ideen. Und vielleicht kommen auch noch ein, zwei von den Live-Service-Dingern, aber
genau. Sie werden weiter versuchen. Also.
Sie werden es weiter versuchen. Jeder will sein Live-Service-Ding. Und sie haben ja theoretisch mit Helldivers so indirekt ja auch eins.
Stimmt, das hat
funktioniert. Indirekt, ich weiß nicht, ist ja nicht offiziell ein Studio von denen. Aber ja, ist natürlich einfach ein wichtiges Ding, auch einfach für Sony, das zu pushen, was das angeht.
Ja, dann werfen wir vielleicht noch einen Blick nach vorne mal wieder. Wenn wir jetzt auf 2026 blicken, wir haben ja schon einiges besprochen, was so kommen soll. Und da ist natürlich das große Ding, das im Herbst kommen soll. Wir hoffen einfach mal, dass es stimmt. Wir hoffen mal, dass ihr auch die Zeit nimmt. Ist natürlich GTA 6.
Ja.
Und was Singleplayer-Spiele angeht, wird es nicht mehr AAA als GTA 6, habe ich den Eindruck. Wenn man sich das anschaut, was seit Jahren, wir sprechen jetzt, Red Dead Redemption 2 ist 2018 erschienen, gilt immer noch als eines der besten Spiele überhaupt.
Mhm.
Das sind jetzt, also wenn GTA 6 rauskommt im Herbst, sind das
8,5 fast, glaube ich.
Warte mal, ja. Ja.
Ich glaube, es ist im Mai.
Genau, so um die 8 Jahre und das dann. Dass das her ist, seitdem haben die selber, glaube ich, nicht viel anderes gemacht.
Ich glaube nicht, ne.
Also, sie haben
ein GTA Online.
Ja gut, aber da wurde viel ausgelagert, was diese Remaster angeht. Das heißt, da weiß man, diese Rockstar, die sitzen da eigentlich jetzt an diesem GTA 6 seit ewigen Zeiten. Alles, was man hört, ist, das wird groß, das wird riesig, das wird 100 € kosten, das wird so und so. Das Interesse ist aber natürlich auch so hoch, weil natürlich diese, wir haben über GTA 5 geredet, das war damals 2013, ist schon so ein Augenöffner-Ding irgendwie, was so dieses, wow, okay, das ist wirklich, das kam ja kurz vor der PS4 dann auch, wurde dann kurz hinterher auch dann übertragen quasi. Und das war so am Ende der PS3-Zeit. Die hatte mit was Uncharted 2 begonnen. Und dann kommt GTA 3 nochmal, GTA 5 kommt raus. Mhm. Das war schon so ein Moment, wo ich, also das war Wahnsinn, das zu spielen.
Ja.
Und ich glaube, das erhoffen sich natürlich viele von GTA 6, wo die Frage ist, kann das überhaupt eingehalten werden? Aber wo dann schon wieder das Ding ist, ja, es ist halt natürlich schon cool, wenn es noch Studios gibt, die dieses Geld in die Hand nehmen, die sagen, wir machen das jetzt auf Gedeih und Verderb. leider wirklich auf Gedeih und Verderb. Das ist natürlich die andere Seite, die wir noch nicht besprochen hatten bei AAA, dass da halt auch oft die Arbeitsbedingungen schlechter sind oder auch ein bisschen schwieriger sind. Hoffen wir mal, dass sie das bei GTA jetzt irgendwie auf die Kette bekommen. Es sieht ja nicht so aus.
Nee.
Lieber verschieben sie es nochmal, weil es ist eh ein Meme jetzt schon, ob es jemals kommt.
Ja.
Da sollen sie lieber nochmal ins Verschieben, bevor das jetzt irgendwie in die Brüche geht, alles. Aber ja, es ist natürlich schon dieser andere Punkt. Niemand wartet auf ein Double-A-Spiel 8 Jahre lang.
Nee.
Ne? Also auch auf Silksong haben sie fast so lange gewartet, sind wir mal ehrlich. Aber nicht auf der Art, nicht in der Art und Weise. Das ist
Nee.
ja, wenn GTA 6 ein Trailer droppt, dann ist das nicht nur in Gaming-Branche, sondern ist das überall. Dann ist das überall die eine News des Tages. Fehlt
Ja.
noch, dass das in der Tagesschau kommt.
Man muss jetzt auch sagen, ich glaube, ist nicht GTA 5 das erfolgreichste Entertainment-Produkt, was Geldeinnahmen angeht, irgendwie sowas?
Boah, will mich nicht
Also,
wundern, ja.
ich glaube nämlich, dass sie irgendwann mal diese Grenze, weil sie es auch immer mit GTA Online natürlich vor allem pushen. Ich glaube, dass es mit eines der erfolgreichsten Entertainment-Produkte aller Zeiten tatsächlich ist. Deswegen natürlich auch die Erwartungen dementsprechend sind, weil sie nichts anderes machen. Also man muss ja auch sagen, cool, dass Studios es machen. Nicht jedes Studio kann es sich leisten, das zu machen. Also ein Spiel vor irgendwie, klar, Red Dead Redemption, aber 8 Jahren rauszubringen, den letzten GTA-Teil dann eben vor 13
13.
Jahren. Und so lange an diesem Spiel und auch sonst nichts rauszubringen, weil du musst ja mal, sie haben ja, GTA Online bringt ihnen genug Geld scheinbar. Du musst ja auch irgendwo zwischendurch dich finanzieren, und nicht immer mit der Hoffnung auf dieses Produkt, das irgendwann kommt. Aber ja, das ist natürlich die Frage. Das ist AAA-iger geht es nicht, glaube ich. Wird es auch nicht mehr geben. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil man irgendwann natürlich die Grenze erreicht, auch was einfach möglich ist. Nicht nur technisch, glaube ich, vor allem, sondern auch einfach, wie viel Sinn macht es, Arbeit, Detailarbeit vor allem wahrscheinlich auch ins Spiel zu stecken, im Zusammenhang mit dem, was du dir leisten kannst. Und ich glaube einfach, auch ein Rockstar wird ein GTA 7 oder Red Dead Redemption 3 oder was auch immer sie danach machen, wird es nochmal diese Menge an Arbeit, Zeit und auch diesen Sprung, den man sich erhofft, technisch. Also GTA 5 war ja schon ein großer technischer Sprung. Und was man alles von GTA 6, das ist ja so, was sich alle erhoffen, ist ja das Ding, dass dich technisch, Gameplay,
Das muss alles können.
Acting, alles muss dich
Die Story muss
wirklich,
die beste sein, die
ja.
jemals geschrieben wurde.
Also man muss
Dann
gerade jetzt auch drüber sprechen, wahrscheinlich kann es nur enttäuschen in irgendeiner Form, einfach weil über 13 Jahre diese Erwartungshaltung gewachsen ist. Aber einfach mal zu wissen, was ist, und das wird GTA 6 sein, das Beste, was aus rein technischer Sicht oder was auch immer man sieht, diese Branche mit allen Geldmitteln, die du dir vorstellen kannst, was sie aktuell abliefern kann. Das wird GTA 6 sein, glaube ich, da kann man sich einig sein. Weil selbst Naughty Dog-Spiele, die sind oft kleiner, ein bisschen stringenter, aber das will ja alles. Es ist riesig, technisch fortschrittlich, mit emotionaler Geschichte, Schauspielern und keine Ahnung. Ich glaube auch einfach, das ist AAA-Definition at its best und wird auch wahrscheinlich nicht mehr getoppt werden. Zumindest in den nächsten Jahren, ich weiß es nicht, in
bis
10 Jahren,
2040 dann, wenn GTA 7 kommt.
gefühlt.
Wobei wir
Deswegen.
natürlich dann wieder gerne die Brücke auch ein bisschen zum Ende hin schlagen können, über das, was wir am Anfang gesprochen hatten. Wenn wir schon bei GTA sind, KI in der Spielentwicklung. Jetzt sind wir natürlich, wenn wir davon ausgehen, GTA ist 2018 gestartet, die Entwicklung, gehen wir mal von aus. Da war KI in der Form, wie es heute ein Thema ist, noch kein Thema. Wie sich das geändert hat auf dem Weg, wissen wir nicht. Es gibt ja wahnsinnig viele Gerüchte. Es gibt beispielsweise das Gerücht, dass irgendwie in GTA 6 Innenräume quasi auch per KI immer wieder neu generiert werden, dass man quasi in fast jedes Haus reingehen kann und halt dann sich halt eine Wohnung quasi generiert, die halt immer ein bisschen unterschiedlich ist oder solche Geschichten. Ja, sind wir mal gespannt. Aber es wird natürlich, wir haben vorhin darüber geredet, geht KI in der Entwicklung, in der Konzeptphase, bei der Produktivität und vielleicht eben auch irgendwann, was halt Spielinhalte angeht. Das darf man eben, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass das passieren wird, so. Auch auf einem größeren ja, Niveau, denke ich einfach mal. Und da ist natürlich dann die Frage, wir haben vorhin mal kurz drüber gesprochen, es gibt so diese Überlegung, GTA 6 könnte so das wirklich teuerste, größte Spiel aller Zeiten werden und auch bleiben. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, jetzt haben die 8 Jahre lang das quasi per Hand im Schweiß ihres Angesichts aus den Minen rausgegraben, dieses Spiel.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die KI-Dystopie da. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber das ist natürlich die Überlegung, ist, okay, das nächste GTA, das nächste Red Dead Redemption, was, wenn das vielleicht mit Hilfe von KI, auch in der Programmierung und so weiter natürlich, ne, wenn das wirklich so funktioniert, wie sich das alle vorstellen, alle KI-Unternehmen, die sich gegenseitig Geld zuschieben, wenn das dann funktioniert, dann könnte es natürlich sein, dass diese Entwicklungszyklen auch wieder kleiner werden, ja. Ne, dass dann AAA auch wieder bezahlbarer wird mit der Zeit, weil man dann alle Leute rausschmeißen kann. Das ist natürlich schon interessant. Das ist natürlich schon ein nächster Schritt, wo man jetzt sagt, klar, GTA 6 könnte jetzt auch wieder, ist jetzt wieder an so einer Schwelle, auch so einer Konsolenschwelle vielleicht dann irgendwann, wenn es Ende 2026 kommt, wo dann schon der Blick Richtung nächste PlayStation und sowas geht. Mhm. Was natürlich die Erwartung ist, dass es so wieder so ein Einblick ist in Next Gen. So.
Ja.
Das erwartet uns in den nächsten 10 Jahren Gaming, so ein bisschen, so dieser Ausblick. Aber ich bin halt auch sehr gespannt, wie sich das wirklich entwickelt, eben zum Beispiel mit solchen Sachen wie KI, weil ja eben auch kleinere Studios davon natürlich wahnsinnig profitieren können und dann sehen Spiele vielleicht wirklich einfach gleich aus. Ja. Ne? Ich warte schon noch drauf, dass dann irgendwann diese Spiele kommen von, das ist ja das Interessante, gerade mit so Indie und so weiter, wo dann irgendeiner eine Spielwelt erstellt, wo du halt dann per KI mit allen Leuten quatschen kannst. Und das ist halt dann erstmal nur bescheuert, aber wird natürlich einschlagen wie eine Bombe, weil das erstmal jeder sehen will, wie das ist, so ein Fantasy-Rollenspiel zu spielen, wo du wirklich jeden Typen einfach anquatschen kannst und dir dann ChatGPT beantwortet deine Fragen.
Ich glaube, es gibt schon sogar so teilweise Spiele, die diese ChatGPT irgendwie Verknüpfung haben. Ich glaube, das Interessante wird zu sehen, weil aktuell natürlich ein bisschen der Stempel drüber ist, ist es faul, KI zu nutzen. Und man muss auch bedenken, genauso wie es bei YouTube ist, genauso wie es bei allem anderen wirst, du wirst, und das hast du, glaube ich, auch schon in irgendwelchen E-Shops und Steam, diese richtigen Slop-Zeug. Also einfach irgendein Typ mit KI-generiertem Bild und ein paar Sachen irgendwie Code, der KI gemacht hat, zusammengewürfelt hat. Ich glaube, die große Frage eben ist eben bei diesen großen Studios. Die sind, glaube ich, gerade in der Phase herauszufinden, auch wie wir vor am Anfang meinten mit Larian, was macht Sinn? Wie können wir es nutzen, um effizienter zu sein? Eben weil man merkt, dass diese langen Entwicklungszyklen, das kann einfach nicht weitergehen. Vor allem, wenn du sagst, es wird technisch noch aufwendiger. Ja, dann kommt vielleicht mal ein Spiel in der Konsolengeneration, wenn du Glück hast, raus eben, dass die sich eben das da anschauen. Ich glaube, wohin das rauslaufen wird, ist, und das, also es ist meine Hoffnung, ich bin jetzt ein Optimist, dass sie einfach diese Pre-Production-Phase, wo es viel um Kreativität, was ist die Vision, sich dafür mehr Zeit jetzt nehmen können dadurch, bisschen kreativer, weil sie sagen, dass dann in der Umsetzung mit KI, mit Programmierung, mit Testing, mit QA, alles da sie Zeit reinholen. Wird wahrscheinlich nicht so laufen, wahrscheinlich versucht man dann irgendwie überall Geld und Leute zu sparen, aber eben diese Sachen müssen sie finden und deswegen glaube ich, ist vor allem diese nächste Konsolengeneration, die nächsten 10 Jahre interessant, weil bis dahin wird sich definitiv abgebildet haben und auch wahrscheinlich etabliert haben, dass alle Studios es nutzen. Es fällt auch schon auf die Aussage, 90% aller Studios nutzen auch schon KI in irgendeiner Form. Was es jetzt heißt, ob ich jetzt Copilot nutze und dem eine blöde Frage stelle oder ob der mir im Code hilft, dahingestellt. Aber ich glaube, das ist einfach, was man akzeptieren muss, dass das Teil der Zukunft ist und auch man, nur weil es neue Technologie ist und nicht von allen gut genutzt wird, das schlecht ist, sondern man einfach, glaube ich, auch offen sein muss, wie die Studios jetzt, zu schauen, was ist das Sinnvollste und natürlich auch, was ist das Beste für so ein bisschen die Branche, weil aktuell hast du ja das Gefühl, alle hier EA, bösen Business-Leute quatschen halt nur drüber, wie viele Leute man dafür rausschmeißen kann, weil man jetzt KI nutzen kann, und ich glaube, das ist eben gerade die Sorge, dass einfach nur alle sehen, eben dieses, okay, wir verlieren Leute, wir verlieren Kreativität, dass eben aber vielleicht auch man, wenn man es richtig nutzt und die Studios das richtig nutzen, man Zeit freischaufeln kann für andere Sachen, dass die Leute halt vielleicht doch irgendwie kreativere Ideen umsetzen können, Zeit haben, um was anderes zu testen oder für den Austausch mit anderen Leuten, sich dadurch vielleicht einfach mehr Zeit haben oder auch einfach effizienter sind, man die Entwicklungszyklen reduzieren kann. Ist jetzt alles, was man sich natürlich auch erhofft und ich glaube auch die Studios sich selber erhoffen durch diese ganze Technologie. Am Ende des Tages ist es ein bisschen Machine Learning,
ich finde es sehr interessant, weil da auch wieder die Frage ist, wir sind jetzt wieder bei dem AAA, AA, frisst sich AAA selber auf quasi so ein bisschen. Wie du sagst, es geht ja nur um Produktivität und wir können hier einsparen und da und keine Ahnung was. Sind das nicht vielleicht dann doch wieder so Solo-EntwicklerInnen, irgendwelche coolen Leute, die halt coole Ideen machen, die halt damit ganz andere Möglichkeiten haben. Wer der Stardew Valley-Dude hat wie lange hat der in Stardew Valley entwickelt alleine? Irgendwie, ich habe da irgendwas gelesen, dann muss der furchtbar gewesen sein, jahrelang. Und natürlich ist das cool, da steckt sein Herzblut drin, aber also so, was man davon hält oder nicht, aber so jemand hätte natürlich diese Mammutaufgabe mit der Hilfe von KI halt auch schneller machen können, wenn es nur um, keine Ahnung, Itembeschreibungen geht. Ne, um solche Sachen, um einfache Sachen. Das ist ja nicht unbedingt, wo du sagst, der kann sich die Sachen ja selber ausdenken, aber halt eben eine Hilfe holen, wo andere dann 30 Leute beschäftigen würden. So, der hat halt vielleicht, keiner will sein Spiel haben, keiner will sein Spiel umsetzen, macht das halt selber. Haben wir oft genug gesehen in den letzten Jahren, aber halt vielleicht schneller. Und dann könnte sich dieser Effekt, den wir jetzt in den letzten Jahren sehen, auch noch beschleunigen. Dass da Leute sagen, ja gut, dann mache ich jetzt eigenes Spiel eben nicht KI-Slop, sondern jedes Tausendste davon ist dann einfach dann wieder ein krasses Meisterwerk. Und denkst, wie kann das ein Mensch in 2 Jahren alleine gemacht haben? Ja, weil er halt weiß, wie er die ganzen Tools einsetzt
Ja,
beispielsweise.
oder eben auch einfach du leichter zum Ideenpitch kommst. Du sagst, ich habe eine Idee und ich kann jetzt schon mal irgendwie was zusammenwerfen, dass ich halt Leuten das auch zeigen kann. Ist, glaube ich, das Interessanteste und es wird, glaube ich, auch weiter kritisch bleiben. Auch das, was du mit Itembeschreibung meinst, was ich gemeint habe, ja, habe ich auch schon gehört, ist halt schwierig, weil oft Writer das als Einstieg haben, diese banalen Aufgaben, aber ihnen halt auch eine Möglichkeit geben, reinzukriegen. Und ich glaube, da muss einfach sich diese Branche und da unabhängig jetzt, ob es AAA, AA, Indie finden, eine Möglichkeit, das zu vereinen, mit aber auch Nachwuchs noch großziehen und den Chancen geben. Weil man natürlich jetzt gerade sagt, oh, KI kann ja alle banalen Aufgaben, für die wir gerade Leute. Ja, aber es sind halt auch Leute, die dadurch gelernt haben und vielleicht dann
Es geht ja
eben.
3 Jahre lang gut, bis halt keiner mehr
Ja, eben,
das
genau.
spielen will, ja.
Oder die Leute weg sind, die sich damit auskennen und dann hast du keinen, um nachzubesetzen, keine Ahnung.
Das wird eh das Beste. Das glaube ich ja. Irgendwann hast du dann Spiele, wo dann irgendwie ein krasser Bug auftritt.
Und keiner
Und
weiß.
keiner weiß, wie es geht, weil es einfach KI programmiert ist. Aber der Typ, der die KI angewiesen hat, das Programmieren, der arbeitet nicht mehr, haben sie gefeuert. Und dann weiß keiner mehr, was da
Alles
eigentlich
da.
programmiert wurde, wie das Spiel funktioniert. Und es geht einfach nicht.
Ja.
Einfach keine Chance zu lösen. Geht einfach nicht.
Nee. Aber ja, das ist, glaube ich, wird uns weiter begleiten, nicht nur 2026, sondern auch einfach in Zukunft. Die ganze Entwicklung mit KI, mit wie sieht die Zukunft von großen Spielen aus. Und ich glaube, uns wird auch dieses Jahr, würde mich nicht wundern, wenn wir auch wieder irgendwie ein, zwei Double-A-Überraschungen kriegen, die wir jetzt nicht so kommen sehen haben, die dann auch am Ende des Jahres wieder bei den Game Awards oder anderen Preisverleihungen stehen. Ich hoffe es zumindest.
Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass am Ende des Jahres bei den Game Awards GTA 6 nur nominiert ist als Game des Jahres, wenn es wirklich kommt,
Ich
weil
meine,
irgend so eine Indie-Perle einfach gekommen ist, wo man, keine Ahnung, Schach-Roguelike spielt, wie bei so. Und das ist einfach das Ding des Jahres und jeder findet das besser plötzlich.
ja,
Was
das
sind deine Chancen?
also hängt ja davon ab, jetzt ob GTA erscheint. Ich glaube, das Problem ist eher, also es wird definitiv nominiert. Man läuft halt das Thema, es ist halt kurz vor den ganzen Nominierungen, das ist halt sehr knapp davor. Das ist dann ganz hampen alle die Zeit, das zu bewerten. Aber es ist GTA. Wenn du das nicht nominierst, dann schauen die Leute an und sagst, du hast doch keine Ahnung, es ist GTA. Wie konnte jetzt irgendwie stattdessen Indie-Spiel XY gewinnen? Es wird definitiv. Also ich glaube, wenn es dieses Jahr heim ist, müssen es nicht alle was vortäuschen. GTA wird so ziemlich jede Kategorie erbäumen. Es wird Game of the Year, es wird irgendwie beste, was weiß ich, best Story, best irgendwas, wo du sagst, alles, was irgendwie technisch herhalten muss, best Sound, wird alles GTA. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube, damit finden sich alle ab und alle werden auch GTA
Wenn das Spiel
feiern.
denn das dann auch hält, ne?
Ja.
Was alle sich erhoffen.
Aber ja. Werden wir sehen, was ob es tatsächlich erscheint und ob es abliefern kann dann.
Gut.
Ja.
Dann hast du noch irgendwas zu sagen? Letzte
Nee.
Worte? Berühmte letzte Worte?
Berühmte letzte Worte. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin mal gespannt, einfach, was das ja liefert, welche Debatten man haben wird in die ganzen Richtungen. Aber ich meine, ich glaube, viele sind immer ein bisschen pessimistisch gewesen, wie sich die Spieleindustrie entwickelt, vor allem auch mit den ganzen Entlassungen. Ich bin. Jetzt vor allem nach letztem Jahr, so mit dem ganzen Wandel, dass sich ein bisschen das diversifiziert, was jetzt die Branche hergibt, an Spielen eben mit auch ein bisschen diesem Double-A, der sich jetzt als Markt etabliert, dass da auch ich einfach sehr optimistisch bin, dass uns 26 und 27, wenn man schon so weit gehen kann, auch einfach, glaube ich, ein bisschen noch abliefern wird und überraschen wird, vor allem mit kleineren Titeln. Auf die muss man halt im Ausschau halten, wenn man jetzt nur AAA spielt, dann. Kann man enttäuscht sein, mal, dass alles gleich ist, aber auch einfach mal auf die kleineren Titel achten.
Yes. Da gehe ich mit. Und wer wissen will, was 2026 alles kommt, der kann gerne unsere zweite Folge hören. Da haben wir nämlich quasi jedes einzelne Spiel erwähnt. Wenn es dann nichts mehr gibt, dann danke fürs Zuhören bei unserer dritten Folge. Schreibt uns gerne wieder rein, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns auch darüber. Und ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn dann die nächste Folge ansteht.
Ciao.
Ciao.